Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Mit Theresa Sickert
und Tim Wiese, hallo.
Natürlich ist die Weltklimakonferenz in Glasgow ein wichtiges Thema. In dieser Woche haben wir viele Berichte gehört, gelesen und gesehen.
Dabei werden auch immer wieder Vergleiche und Bilder rangezogen, um dieses Riesenthema Klimawandel besser greifen zu können.
Aber das ist irgendwie ein schmaler Grat, denn manche Überschriften verwirren nur noch mehr. Leon Ginzel, der hat ein paar Beispiele gesammelt und versucht, Licht ins Dunkel zu bringen.
Ach ja, die Klimaberichterstattung, sie kann einen manchmal echt überfordern.
Die Produktion von Nahrungsmitteln benötigt 40% der weltweiten Landfläche und produziert 30% der Treibhausgase.
Zudem gelten Wasserstoffantriebe als besonders klimafreundlich.
Bei 2 Grad wird ein Anstieg des Meeresspiegels von 50 Zentimetern bis zum Ende des Jahrhunderts berechnet. Eine starke Bedrohung für alle Küstengebiete.
Zahlen, Bilder, Thesen. In der Klimadebatte werden wir permanent damit konfrontiert. In unterschiedlichsten Bereichen. Und das Ding ist, manche Aussagen klingen schlau, sind nah dran, aber trotzdem finde ich sie schwer einzuordnen.
Ihr Cappuccino hat den gleichen CO2-Fußabdruck wie 2 Stunden Zoom.
Okay, ja, coole Info. Und klar, es stimmt, Netflixen, Zoom und bei Insta mit dem geilen Essen in der Story angeben, das frisst richtig viel CO2, weil die Server und Rechenzentren Strom brauchen. Aber was fangen wir jetzt damit an? Kein Cappuccino mehr trinken, sondern nur Espresso? Telefonieren statt Zoom? Auch Laura Spengler, Expertin für nachhaltigen Konsum vom Umweltbundesamt, findet den Vergleich schwierig.
Was ist die Aussage dahinter? Also ich weiß ja einfach jetzt immer noch nicht, ist das jetzt viel oder wenig? Und es sind ja auch keine Handlungsalternativen. Sinnvoller ist der Vergleich, 1 Liter normale Kuhmilch hat so und so viel des Treibhausgasausstoßes wie 1 Liter Hafermilch. Dann sehe ich, aha, hier habe ich einen klaren Vergleich und eine Handlungsalternative, die ich daneben stelle.
Genauer hinschauen lohnt sich also. Auch beim Thema Fliegen, dem Klimakiller schlechthin, wie es ja so oft heißt. Stimmt das überhaupt?
Man muss so eine Aussage in den Kontext stellen. Wenn ich auf einzelne Personen gucke oder auf den privaten Konsum, dann ist Fliegen, sofern ich fliege, der größte Klimakiller. Wenn ich die Gesellschaft insgesamt anschaue, dann gibt es einfach sehr, sehr viele Stellschrauben.
Zum Beispiel, wie wir auf den Straßen unterwegs sind. Elektroautos gelten als der grüne Trend im Verkehrssektor. Bei Spiegel Online konnte man diese Woche lesen:
Milliardenpoker um E-Autos. Gefährden die neuen Ideen den Boom des sauberen Antriebs?
Auch hier ist sauber relativ. Ja, E-Autos stoßen beim Fahren deutlich weniger CO2 aus als Verbrenner, je nachdem, wie der Strommix so ist. Aber die Herstellung der Batterien verbraucht viel Energie und Rohstoffe. Neue Studien zeigen, erst wenn man 50.000 bis 100.000 Kilometer gefahren ist, schneiden E-Autos in der Ökobilanz besser ab als Diesel oder Benziner. Ganz beliebt sind auch solche Vergleiche hier, wie auf tagesschau.de.
Abholzung am Amazonas. 3 Fußballfelder weniger pro Minute.
Das ist krass, denke ich, wenn ich das lese. Aber es ist wiederum auch so absurd viel, dass man sich das schon wieder gar nicht mehr richtig vorstellen kann. Expertin Laura Spengler findet solche drastischen Vergleiche wichtig, aber
bei den Leuten, die sich schon viel mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt haben, die hören dann eher weg an solchen Stellen und werden immer frustrierter und igeln sich ein. Und diejenigen, die sich aber noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, die sind durch solche alarmierenden Informationen und Fakten dann durchaus stärker, also deren Aufmerksamkeit kann man damit ganz gut gewinnen.
Das Problem in der Debatte ist ja auch, der Klimawandel greift in so viele Bereiche ein, in denen jeder von uns wahrscheinlich etwas ändern könnte. Außerdem gibt es einfach keine universelle Sprache oder das eine Bild, was alles erklärt. Hallo, Komplexität. Das Umweltbundesamt rät deshalb, sich auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren. Wohnen, Mobilität und Ernährung sind Keychanger im privaten Bereich. Eine neue Kampagne von Laura Spengler und ihren KollegInnen soll das mit, na klar, Vergleichen greifbar machen, um auch zu zeigen, welche Schritte wirklich was bringen. Ein Beispiel?
5 Minuten Autofahren verursacht genauso viel CO2 wie 353 Minuten Ofen vorheizen.
Ist ein bisschen tricky und um die Ecke gedacht, aber zeigt trotzdem relativ drastisch, finde ich, nur ein bisschen aufs Auto zu verzichten, kann echt viel bringen.
Leon Ginzel über Vergleiche, wenn es um den Klimawandel geht. Und wieder einmal stellen wir fest, es ist eben komplex und da sind Vereinfachungen meistens schwierig.
Aber trotzdem ist natürlich unsere Welt massiv vom Klimawandel bedroht. Und die Weltgemeinschaft muss handeln, radikal und so schnell wie möglich, um nicht die 1,5-Grad-Marke der Erderwärmung zu reißen.
Das hinzubekommen ist ja gefühlt vor allem erstmal eine politische Aufgabe. Aber Politikerinnen und Politiker, die werden natürlich gewählt. Und natürlich kann auch jeder, jede einen Beitrag leisten. Dafür muss natürlich aber auch das Ausmaß der Klimakrise irgendwie erstmal so bewusst sein. Und hier kommen dann wahrscheinlich wir, die Medien, ins Spiel. Sehen wir da eine angemessene Klimaberichterstattung? Taugen die Bilder und Vergleiche, die wir in den Medien bemühen, um das Publikum zu sensibilisieren?
Darüber haben wir mit der Klimajournalistin Sarah Schurmann gesprochen. Wir haben sie gefragt, ob solche Bilder und Vergleiche, wie zum Beispiel das neue Fliegen ist der digitale Konsum, dabei helfen, die Klimakrise greifbar zu machen, weil sie ja eine Art Referenz darstellen.
Jein. Also es schafft vielleicht ein Bewusstsein dafür, dass die Klimakrise alles durchdringt. Also mehr oder weniger, ja nicht alles, aber ein Großteil der Sachen in unserem Leben wirken einerseits auf die Klimakrise ein, indem wir halt Energie verbrauchen und die Klimakrise damit anheizen. Und andererseits gibt es auch viele Sachen, die von der Klimakrise schon beeinflusst werden. Aber ich glaube, dieses Bild ist eigentlich so ein bisschen für den Normalverbraucher total schwierig, weil was soll man denn dann machen? Also sollen wir jetzt nicht mehr streamen? Sollen wir jetzt nicht mehr Internet benutzen? Also beim Fliegen könnte man ja noch sagen, okay, weniger fliegen. Aber ich glaube, es lässt die meisten Leute eigentlich ein bisschen ratlos zurück.
Was macht denn einen guten Vergleich aus? Also wie würde der denn aussehen, so dass er vielleicht mehr bewirken kann als nur ein komisches ungutes, diffuses Gefühl zu hinterlassen?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage und das ist gar nicht so einfach, die zu beantworten, weil das Schwierige mit der Klimakrise ja ist, dass es tatsächlich eine historisch einmalige Krise ist von der Komplexität, die man halt auch nur schwer vergleichen kann. Also ich habe jetzt öfter mal mit Wissenschaftlern gesprochen im vergangenen Jahr und die beschrieben mir so, dass wenn sie mit Politikerinnen sprechen und die fragen, was sie dann denken, wie groß oder wie schlimm oder wie schwierig als Krise und Problem eigentlich die Klimakrise ist, dann sagen Politikerinnen teilweise, ja, ungefähr so wie die Endlagersuche bei Atommüll wahrscheinlich. Und dann muss man sagen, oh, okay, also klar, das ist ein kompliziertes Problem und so weiter und so fort, aber das trifft es nicht annähernd. Die Klimakrise ist ja viel komplexer und betrifft alle Bereiche unseres Lebens und dieses Endlager ist so ein bisschen, ja gut, das sollten wir schon gut verstauen, weil wenn wir da mal irgendwie Fehler haben oder ein Problem auftritt, dann betrifft das alles Mögliche. Aber die Klimakrise ist ja jetzt schon real und wirkt auf alles ein und von daher ist es, wie gesagt, gar nicht so leicht, da einen guten Vergleich zu finden.
Aber meinen Sie nicht auch, dass man letztlich doch aber Referenzpunkte bräuchte, die jeder eben nachvollziehen kann, die jeder verstehen kann und die somit auch transparent sind, weil ja wirklich unendlich viele Zahlen unterwegs sind, unendlich viele Vergleiche?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, wir reden über die Klimakrise immer noch so, als wäre es total abstrakt. Wir reden auch viel über diese Zahlen, auch medial. Aber eigentlich müssen wir anfangen, darüber zu reden, was genau das ist, was ich jetzt meinte, dass es halt schon total viele Lebensbereiche betrifft und dass wir das einfach oft gar nicht mitdenken. Also man sieht ja die Auswirkungen der Klimakrise schon überall und was man irgendwie vielleicht noch manchmal so mitkriegt, ist ja irgendwie hier so der Wein zum Beispiel in Deutschland. Das wird jetzt auch schwierig und da denken Leute vielleicht auch schon so, okay, wenn wir jetzt nicht mehr die Weinsorten anbauen können, was bedeutet das eigentlich? Ist es jetzt irgendwie schlimm oder nicht so schlimm? Aber es zeigt schon mal, okay, es gibt wirklich alle möglichen Lebensbereiche oder die Bäume vor unserer Haustür, die wir jetzt im Sommer gießen müssen und die wir vermutlich trotzdem nicht alle werden retten können, wenn sich das Klima dann die ganze Zeit weiter erhitzt. Wir müssen, glaube ich, eher anfangen, über sowas zu reden, wie dass die Klimakrise gerade schon alle Entscheidungen betrifft, die wir langfristig fällen. Also Kinder kriegen, Rente, Haus kaufen, all das sind Entscheidungen, die Zeiträume überdecken von mindestens 30 Jahren, eher mehr, und die dadurch extrem von der Klimakrise betroffen sein werden. Und das machen wir uns noch nicht ganz klar und ich glaube, es ist dann gut, praktisch sehr konkret darüber zu sprechen.
Warum fällt es denn den Medien so schwer, die Bedrohungslage auch greifbar zu machen? Denn wenn wir jetzt so sprechen, dann habe ich das Gefühl, ja, mir wird jetzt schon deutlich gemacht, ne, worum es hier eigentlich geht. Aber das ist ja nicht das, was ich unbedingt in der breiten medialen Wahrnehmung eben so habe.
Ja, Ich fürchte tatsächlich, dass die Antwort darauf ist, dass es einfach auch vielen Journalistinnen nicht bewusst ist. Also wir haben halt eine total schwierige Doppelrolle in diesem Bewusstwerdungsprozess zur Klimakrise, weil wir einerseits den Stand des Bewusstseins für die Klimakrise abbilden, also wo steht die Gesellschaft da eigentlich, und gleichzeitig prägen wir ihn mit. Und wir sind ja als Journalistinnen auch nur Menschen. Und das ist ja auch irgendwie gerade so das, was ich praktisch immer über meinen eigenen Bewusstseinswandel erzähle. Also mir war vor 1,5 Jahren ehrlich gesagt noch nicht klar, dass die Klimakrise wirklich sehr akut mein Leben betreffen wird. Ich dachte immer so, ja, das wären halt eher meine Enkel. Und solange ich für ja das Thema für abstrakt hielt, habe ich wahrscheinlich auch eher abstrakt darüber gesprochen. Und erst jetzt, wo ich praktisch weiß, wie sehr es mein Leben betrifft und es auch in allen möglichen Bereichen sehe, kann ich darüber konkreter sprechen.
Welche Rolle haben wir Journalisten und Journalistinnen denn dann überhaupt? Einmal die Klimakrise zu beschreiben, oder müssen wir da vielleicht auch zu Aktivistinnen werden oder Lösungsansätze mit präsentieren?
Lösungsansätze mit präsentieren halte ich für sehr wesentlich. Ich glaube aber nicht, dass das was mit Aktivismus zu tun hat, sondern es gibt ja diesen Constructive Journalism oder Solutions Journalism, wie er heißt, als direkte Strömung. Und auch das ist was mir erst vor einer Weile bewusst geworden ist, wie wichtig das eigentlich ist. Vorher, muss ich zugeben, hielt ich das immer für so ein Ding, naja, also Journalistinnen, die Zeit haben, können ja da jetzt noch irgendwie nette Geschichten über Lösungen schreiben, um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen. Aber erst seitdem mir bewusst ist, wie akut diese Krise ist und wie wichtig wir als Journalistinnen sind, um halt realistische Lösungen aufzuzeigen und damit auch einen schnellen gesellschaftlichen Diskurs zu ermöglichen, okay, welche Entscheidungen wollen wir jetzt eigentlich treffen und was wollen wir denn jetzt endlich mal angehen, um unsere Zukunft zu retten?
Sind denn Journalistinnen und Journalisten auch die Personen, die mit darüber entscheiden werden, wie also diese Klimakrise ausgeht? Oder wo sehen Sie die Rolle von eben Medien in dieser ganzen Krise?
Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgehängt, aber ich glaube schon, dass wir eine sehr zentrale Rolle spielen werden. Denn für mich ist die Klimakrise so sehr, wie sie jetzt schon eskalieren konnte, eigentlich tatsächlich sowas wie ein Kommunikationsclusterfuck, um es mal so zu sagen. Und da sind wir als Kommunikationsexpertinnen natürlich ein guter Hebel. Also genau diese Verwirrung und Unklarheiten, die es gibt zur Klimakrise, aufzuklären und zu zeigen, okay, das ist zwar alles komplex, aber ehrlich gesagt ist sich die Wissenschaft in vielen Sachen schon einig, was wir jetzt tun sollten. Und wir können uns natürlich als Gesellschaft dagegen entscheiden und das nicht tun, aber dann müssen wir uns auch mal bewusst werden, was das für Konsequenzen hat. Also im Moment diskutieren wir die Klimakrise oft ja mit, ah nee, irgendwie das Tempolimit wollen wir jetzt nicht und ah nee, irgendwie jetzt Inlandsflüge verbieten, ist das jetzt nicht ein bisschen drastisch und so weiter und so fort. Aber wir machen uns ja gar nicht klar, was praktisch dieser Nicht-Klimaschutz, den wir gerade immer machen, und dieses Rauszögern eigentlich bedeutet und wo uns das hinführt.
Wenn Sie diese Komplexität ansprechen, also normalerweise gibt es ja auch Fachjournalistinnen und Fachjournalisten, die haben dann ihr Thema und kennen sich da besonders gut aus. Nun ist diese Klimakrise wahnsinnig komplex. Bräuchten wir da mehr Expertinnen und Experten in den Medienhäusern oder was schlagen Sie vor?
Ja, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Fakten, Wissen zur Klimakrise in den Redaktionen. Und es ist jetzt wünschenswert, aber natürlich utopisch, dass wir sagen, okay, wir schulen jetzt einfach mal alle Journalistinnen, damit alle da jetzt irgendwie ein gutes Basiswissen haben und dann gucken können, okay, was bedeutet das eigentlich für mein Thema? Aber ich glaube, genau das brauchen wir im Endeffekt. Und dafür können halt gute Zwischenschritte sein, erstmal Fachredaktionen aufzubauen oder Expertinnen in den Redaktionen zu schaffen oder zu holen, die halt ihren Kolleginnen Tipps geben können, okay, guck mal, bei deinem Aspekt ist da eigentlich eine Verbindung zur Klimakrise und hier sind Expertinnen, wo du mal gucken könntest, die sind vertrauenswürdig, mit denen kann man reden, sodass wir praktisch schnell da zu einer ähnlichen Situation kommen wie bei Corona, wo wir auch alle Journalistinnen praktisch ein Grundwissen haben an, okay, wie sieht das eigentlich aus und welche Vorschläge sind jetzt so halbwegs sinnvoll und welche nicht.
Ist es dann, wenn man es mal runterbricht, vielleicht aber auch ein bisschen einfach zu sagen, wenn jetzt sich die Journalistinnen und Journalisten mehr anstrengen würden, besser berichten würden, dann sähe die Lage einfach anders aus?
Ja, total. Also das ist praktisch ein verkürztes Modell und in dem Sinne ist jetzt praktisch Journalismus für mich einfach der gesellschaftliche Teil, in dem ich mich bewege. Also ich bin Journalistin und deswegen gucke ich, wo hängen wir eigentlich hinterher und wo können wir was machen. Aber natürlich ist in so einem Kommunikationsmodell, was Gesellschaft ja praktisch auch ist, sind wir als Journalismus ein Teilsystem. Dann gibt es die Politik, dann gibt es die Wissenschaft und in allen Bereichen ist definitiv irgendwie einiges schiefgelaufen, muss man sagen. Aber wir Journalistinnen sind praktisch in diesem System ja auch ein Hebel, um das zu durchbrechen. Und genau um diese Frage geht es jetzt. Und wenn ich Politikerin wäre, würde ich jetzt vielleicht eher die ganze Zeit meine Politikerkollegen nerven, dass wir was anders machen sollen. Aber ich persönlich bin jetzt halt Journalistin und gucke deswegen darauf, okay, wo können wir ansetzen? Weil die Frage ist ja, wie kriegt man diesen Bewusstseinswandel schnell genug hin, dass wir halt auch noch die Lösungen umgesetzt kriegen und halt das Schlimmste verhindern können. Und das praktisch diese Lobby-Narrative, die unterwegs sind, die uns die ganze Zeit so ein bisschen glauben machen, das sei alles so total uneindeutig und kompliziert und man weiß jetzt ja gar nicht so richtig, was man machen muss, das zu durchschauen, das transparent zu machen und zeigen so, doch, doch, eigentlich wissen wir ziemlich eindeutig, was wir tun müssen, wir tun es nur halt nicht.
Also wir Medienschaffenden können es nicht alleine richten, aber wir müssen bei uns selbst anfangen und das historische Ausmaß dieser Krise begreifen und handeln, das sagt Klimajournalistin Sarah Schumann.
KI, künstliche Intelligenz, Maschinen, die irgendwann vielleicht ein Eigenleben entwickeln. Das sind Themen, die uns schon länger bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur beschäftigen.
Das ist zum einen sehr spannend, mit Hoffnung, aber auch mit Ängsten verbunden und teilweise sogar mit richtigen Schreckensszenarien. Besonders, wenn wir über autonome Waffensysteme sprechen.
Besorgt sind da auch 62 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu künstlicher Intelligenz forschen. Sie haben einen offenen Brief verfasst und in dem fordern sie die zukünftige Bundesregierung auf, sich für ein internationales Abkommen einzusetzen. Und dieses Abkommen soll die Autonomie von Waffensystemen regulieren.
Einer dieser Wissenschaftler, das ist Hannes Federath, Präsident der Gesellschaft für Informatik und er ist jetzt unser Gast. Willkommen, Professor Federath.
Ich grüße Sie.
Vorneweg vielleicht zum Verständnis, wenn wir jetzt über diese autonomen Waffensysteme sprechen, was ist damit genau gemeint? Manche haben vielleicht bewaffnete Drohnen im Kopf, was haben Sie da im Kopf?
Es gibt natürlich eine gewissermaßen romantische Vorstellung, etwa aus den Spielfilmen, die wir kennen, wo eben Kämpfe stattfinden. Und ein Teil dieser romantischen Vorstellungen ist auch Realität. Das heißt, wir stellen uns autonome Waffen durchaus vor als Drohnen, vor allem als Flugobjekte eben, aber durchaus auch als Waffen, die auf der Erde fahren, sich dort bewegen. Und es gibt auch noch eine weitere sehr wichtige Vorstellung, nämlich Waffen, die rein digital sind, also Software, die eingesetzt wird gegen andere Nationen und auch gegen die Menschen dort.
Und autonom heißt einfach, dass kein Mensch sie mehr bedient, sondern dass sie einfach im Prinzip einen Algorithmus steuert.
Nun, es ist ja so, dass wir heute schon mit dem Drohnenkrieg, den wir etwa kennen aus asiatischen Ländern, wissen, dass diese ferngesteuerten Flugobjekte durch Operatoren unter anderem tausende Kilometer weit entfernt gesteuert werden. Und viele dieser Funktionen, die dort ausgeführt werden, noch mit menschlicher Hand, werden durch Maschinen unterstützt. Und der Schritt ist natürlich naheliegend zu sagen, wozu brauche ich dann den Menschen überhaupt noch? Menschen werden irgendwann müde, sie machen vielleicht auch Fehler. Das schafft doch die Maschine allein. Autonom heißt an dieser Stelle, vor allem aus der Sicht eines Informatikers, der ich ja bin, dass wir sogenannte Softwareagenten haben, die selbstständig Entscheidungen treffen und dann auch entsprechende Handlungen ausführen können, die in kriegerischen Auseinandersetzungen bis hin zum Töten von Menschen geht.
Wenn wir das mal ganz konkret uns anschauen, wie würde denn ein solches autonomes Waffensystem oder autonome Waffensysteme die Kriege der Zukunft verändern?
Es gibt unterschiedliche Szenarien in diesem Zusammenhang. Ein Szenario, das immer wieder angemahnt wird, ist die Tatsache, dass diese etwaigen autonomen Waffensysteme ja nicht mehr wirklich gut unterscheiden können zwischen Zivilisten und tatsächlich Soldaten, die in kriegerischen Auseinandersetzungen unterwegs sind. Wir haben also konkret das Problem, dass die Maschinen unter Umständen entscheiden, Menschen zu töten, obwohl sie gar keine Soldaten sind. Das ist so ein ganz typisches Szenario, das auch vor allem völkerrechtlich natürlich zu diskutieren ist. Ein weiteres Szenario, das immer wieder auch diskutiert wird und durchaus auch von den Befürwortern solcher autonomen Waffensysteme herangezogen wird, ist, naja, dann werden einfach nur noch autonome Waffensysteme gegeneinander kämpfen und die Folge ist, dass wir eigentlich sogar Menschenleben schützen. Es ist natürlich eine Illusion, dass das funktioniert, denn im nächsten Schritt, wenn dann gewissermaßen der Gegner Übermacht hat, werden ja doch die Menschen aufs Schlachtfeld ziehen.
Und vielleicht wird es ja auch heißen, dass Kriege wahrscheinlicher werden, weil man erstmal sagt, naja, menschliche Opfer sind erstmal nicht zu befürchten, ich schicke mal die Maschinen los.
Es gibt durchaus auch Wissenschaftler, die Ansicht vertreten, und das halte ich für völlig richtig, dass Spielgeräte in der Hand von Erwachsenen eben auch eingesetzt werden wollen und deswegen eben allein der Wunsch, diese Technologie zu erproben, dazu führt, dass man eben schneller und leichter in den Krieg geht und dementsprechend dann auch diese Systeme weiterentwickelt werden.
Das ist ja auch einer der Gründe dafür, warum Sie einen rechtsverbindlichen internationalen Regulierungsrahmen fordern. Wie sollte der denn konkret aussehen, Ihrer Meinung nach?
Wir haben ja zunächst hier den Zeitpunkt so gewählt, dass während der laufenden Koalitionsverhandlungen Einfluss genommen werden kann auf den Koalitionsvertrag. Aber natürlich ist es kein rein deutsches Thema, aber Deutschland ganz klar als wichtige Nation, auch im weltweiten Sinne, muss hier aus unserer Sicht handeln und sich klar positionieren und darauf einwirken, dass es zu einer völkerrechtlichen Regelung kommt, die nicht nur einfach so dahergesagt ist, sondern die dann wirklich auch verbindlich ist. Die vorherige Bundesregierung hat bereits im Koalitionsvertrag eine entsprechende Klausel gehabt, hat dann aber, zumindest nach der Auffassung vieler, doch zu wenig getan. Und hier würden wir uns wünschen, dass die neue Bundesregierung klare Kante zeigt und deutliche Impulse setzt.
Aber glauben Sie tatsächlich, dass sich die Entwicklung dieser Systeme damit im Keim ersticken ließe? Also man sieht ja gerade im militärischen Bereich, da hat ja die Geschichte gezeigt, dass im Prinzip alles erstmal ausgeschöpft wird, was möglich ist oder möglich scheint.
Wir reden ja hier über eine sogenannte Dual-Use-Technik. KI ist zunächst mal eine Technologie, die aus der Informatik, aus der Datenverarbeitung kommt, die für viele Anwendungsbereiche gut ist. Und die meisten Algorithmen wurden und werden nicht für militärische Zwecke entwickelt. Und wenn man sich heute vorstellt, dass eben beispielsweise eine Bilderkennung in einem militärischen System auch eingesetzt werden kann, dann sieht man das Problem. Die Technologien sind da. Die Einsatzfähigkeit auch im militärischen Bereich ist eben möglich und niemand sagt, dass KI-Forschung behindert werden soll oder gar verboten werden soll, sondern entscheidend ist, dass wir auch hier an die Verantwortung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler appellieren wollen, sich klarzumachen, dass diese Techniken Dual-Use sind. Und in einem weiteren Schritt geht es natürlich darum, dass Staaten sich klar positionieren.
Das heißt also auch, dass Wissenschaftlerinnen sich immer im Klaren darüber sein sollten, was sie sozusagen entwickeln. Würden Sie also sagen, man muss sich dann auch im Klaren darüber sein, dass man als Wissenschaftlerin vielleicht auch nicht alles entwickeln sollte, wegen genau diesem Dual Use?
Absolut. Und es gibt durchaus auch Tendenzen, die nicht nur in die Richtung gehen, man müsse sozusagen KI frei entwickeln können, sondern eben auch solche, die eben ganz klare Positionen beziehen, etwa mit Zivilklauseln an Universitäten oder Forschungseinrichtungen, um damit eben auch deutlich zu machen, wir verweigern uns einer militärischen Nutzung unserer Technologien. Verhindern wird das natürlich nichts, aber es ist zumindest ein klares Signal und eben eine Botschaft.
Hannes Federath, er hat zusammen mit anderen KI-Forschenden einen offenen Brief an die zukünftige Regierungskoalition verfasst. Ihre Forderung: in den Koalitionsvertrag soll eine Passage, die ein internationales Abkommen zur Autonomie in Waffensystemen anstrebt. Vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Die Wikipedia hat ein Diversitätsproblem. Das ist einerseits nicht neu und lässt sich einfach mit Zahlen belegen. 90% der Menschen in Wikimedia-Projekten sind männlich und ca. 80% kommen aus dem globalen Norden. Das sind zumindest die Zahlen aus dem Jahr 2018. Aber ja, seitdem hat sich nicht viel geändert und auch im Schwesternprojekt Wikidata sieht es nicht viel besser aus.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Wikidata können Sie sich wie eine große Wissensdatenbank vorstellen, die strukturiert die Informationen Informationen in Datensätzen und verknüpft sie miteinander. Also Beispiel, Wikidata kennt die Begriffe Tokio und Japan. Die Datenbank weiß aber auch, dass Tokio die Hauptstadt von Japan ist und wie viele Einwohner sie hat. Eine Veränderung im Datensatz löst gleichzeitig eine Veränderung in allen Sprachen von Wikidata aus. Und nicht nur da, sondern zum Teil auch in der Wikipedia. Für die Online-Enzyklopädie ist Wikidata nämlich ein wichtiger Wissensspeicher.
Ja, und viele Institutionen, Apps und Unternehmen nutzen die verlinkten Daten von Wikidata, um ihre Produkte zu betreiben. Letztes Wochenende fand eine Wikidata-Konferenz statt und dort haben die Teilnehmenden gefordert, Decolonizing Wikidata. Jenny Gensmer hat sich angeschaut, worum es ihnen ging.
Das sind die Worte von Akka Mahadevi, eine indische Mystikerin und Philosophin aus dem 12. Jahrhundert mit dem Status einer Heiligen. Ihre Lehren wurden über Jahrhunderte in sogenannten Vachanas weitergegeben. Im letzten Jahrhundert begannen KünstlerInnen diese Vachanas zu vertonen und zu singen, wie in dieser Aufnahme. Im Datensatz von Wikidata steht nichts von einer Heiligen. Akka Mahadevi wird als Dichterin beschrieben. Für die Menschenrechtsaktivistin und Autorin Anasuya Singh Gupta ist Mahadevi seit ihrer Kindheit eine Inspiration und der Wikidata-Eintrag eine Fehlbezeichnung, eine verzerrte Darstellung ihrer Kultur.
It is violence to not be able to see oneself.
Das ist Gewalt, dass wir uns nicht in der Fülle des Reichtums unserer Lebenswelten und unseres Wissens wiedererkennen können, weder im Internet noch in der realen Welt. Das ist eine Form von gewaltsamer Ungerechtigkeit.
2016 hat Anasuya Singh Gupta die Organisation Whose Knowledge gegründet. In ihrer Arbeit geht es darum, marginalisierte Gruppen sichtbarer zu machen. Die ehemalige Mitarbeiterin der Wikimedia Foundation in San Francisco sagt, in den Datensätzen der Wikidata und generell des Internets schreiben sich koloniale Perspektiven auf die Kulturen des globalen Südens fort. Wikidata müsse daher entkolonisiert werden.
When we look at the data, that is underlying.
Wenn wir uns die Daten ansehen, die freien Wissensprojekten wie Wikidata zugrunde liegen, also Wikidata als eine maschinenlesbare, strukturierte Datengrundlage für das Internet, dann sehen wir, dass das Wissen von uns aus dem globalen Süden, die nicht die Kolonialsprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch sprechen, unterrepräsentiert sind. Unsere Art zu wissen und zu sein sind fast unsichtbar. Unsere Geschichten werden ignoriert oder sind unkenntlich gemacht und damit unsichtbar im globalen Gedächtnis.
Diese Entwicklung hat eine Vorgeschichte im geschriebenen Wort. Die rund 130 Millionen Bücher, die die Menschheit bisher hervorgebracht hat, wurden in etwa 480 Sprachen veröffentlicht. Es existieren auf der Welt aber rund 7000. Die meisten Sprachen und Kulturkreise kommen also schon in den gedruckten Büchern kaum vor oder existieren hauptsächlich durch den Blick von außen. Aber nicht nur Bücher und Texte prägen das Wissen der Online-Datenbanken.
Wikimovimento Brasil is the Brazilian affiliate of the Wikimedia Foundation.
Das ist Erika Azzellini von der Benutzerinnengruppe Wikimovimento Brasil. Die Organisation fördert Projekte der Wikimedia Foundation in Brasilien und arbeitet mit Kulturinstitutionen wie dem Museo Paulista in São Paulo zusammen. Zum Beispiel, indem sie die Sammlung des Museums in die Bilder- und Videodatenbank Wikicommons hochlädt. Es sei gut, dass die Informationen so leichter zugänglich würden, sagt Azzellini. Allerdings reproduzieren diese Bilder die koloniale Perspektive auf das Land.
Die Bilder zeigen die Porträts der Kolonialherren, die nach Brasilien kamen. Sie sollten den Gedanken einer Nation nach der Unabhängigkeit Brasiliens stärken. Aber es gibt Bilder, auf denen koloniale Siedler indigene Menschen aus Brasilien töten und versklaven. Das ist keine Erzählung, die uns ermutigt.
Sowohl das Museo Paulista als auch Wikimovimento Brasil wollen dieses Bild vervollständigen. In den Monaten vor der Wikidata-Con hat Erika Azzellini Gesprächsrunden organisiert, um Wikidata von den Rändern her neu zu denken, wie sie sagt. Und nichts anderes als Neudenken scheint angebracht. Denn um kleinere Sprachgemeinschaften und indigene Bevölkerungen des globalen Südens besser in Wissensdatenbanken wie Wikidata repräsentieren zu können, müssen grundlegende Fragen geklärt werden.
Wir haben gemerkt, wie schwer es ist, traditionelles Wissen in der Wikidata darzustellen. Vor allem, weil traditionelles Wissen häufig mündlich weitergegeben wurde. Es gründet auf keinen geschriebenen Texten und entspricht häufig nicht dem Anspruch dessen, was Menschen innerhalb der Wikimedia-Bewegung als relevante Quelle ansehen würden. Solange wir also mündlich übertragenes Wissen nicht in Wikidata darstellen können, geben wir ihr Wissen weiterhin durch die Perspektive derjenigen weiter, die sie kolonisiert haben.
Die Frage für die Wikimedia-Bewegung ist aber nicht nur, wie das Wissen und die Sprachen des globalen Südens zum Beispiel durch technische Lösungen besser dargestellt werden könnte. Es geht auch um etwas Grundsätzliches. Der Reifentanz des indigenen Volkes der Cree in Nordamerika ist eine Form des Geschichtenerzählens. Der Tanz hat einen Eintrag in der englischen Wikidata, Native American Hoop Dance. Aber warum eigentlich Native American und nicht einfach nur Reifentanz? Und könnte dort nicht anstelle von Cree die Selbstbezeichnung des Volkes stehen, Neowak? Einige VertreterInnen der Cree haben genau diesen Wunsch formuliert. Wie die Wikipedia ist Wikidata eine offene Datenbank. Jede und jeder kann sie editieren. Aber nicht jeder Eintrag oder Änderungsvorschlag setzt sich in der Community auch durch. Wer also entscheidet, wie Wissen in der Online-Datenbank und damit im kulturellen Gedächtnis vieler Menschen benannt wird? Franziska Heine, stellvertretende Geschäftsführerin von Wikimedia Deutschland, sagt, das Verständnis für diese Fragen sei gewachsen in der Community. Sie sagt, bisher liefen die Antworten entlang von Gesprächssträngen wie:
Es muss eine Umverteilung von Ressourcen geben, es muss eine Umverteilung von Macht geben. Wir müssen neue Wege finden, um Entscheidungen zu treffen, die es möglich machen, dass eben auch Stimmen, die bisher nicht so laut sind, mehr Raum kriegen.
Innerhalb der Wikimedia-Bewegung gäbe es einen globalen Strategieprozess, sagt Heine. Es würden Projekte gefördert, die unterrepräsentierten Gruppen helfen, selbst Softwareanwendungen für die Wikidata zu entwickeln oder afrikanische Sprachen wie Yoruba, Igbo oder Hausa besser zu repräsentieren. Aber wer am Ende die Entscheidung über einen Eintrag fällt, das bleibt eine Community-Angelegenheit.
Das muss man auch ganz klar sagen. Das muss aus der Community selbst heraus passieren. Das kann nicht ein einzelner Player, eine große Organisation innerhalb dieser Community von oben anordnen. So funktionieren wir nicht, so funktionieren unsere Communities nicht.
Als Wikidata vor 9 Jahren gegründet wurde, da schrieb der Ökonom Mark Graham im Magazin The Atlantic, dass sich ohne konkrete Maßnahmen die Wahrheiten und Weltanschauungen der einflussreichsten Wikipedia-Communities durchsetzen würden. Bisher ist das der Fall. Und die Frage wird sein, wie sehr die Aktiven in den Communities die Umverteilung von Ressourcen und Macht auch wollen.
Jenny Gensmar mit einem Bericht über die Wikidata-Konferenz, bei der die Teilnehmenden die Dekolonisierung der Datenbank gefordert haben.
Und das war Breitband auch schon wieder für heute. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann würde uns sehr gefallen, wenn Sie uns vielleicht eine positive Bewertung irgendwo dalassen würden. Sonst sagen wir bis zum nächsten Mal. Wir sind
Theresa Sickert
und Tim Wiese. Tschüss.
Tschüss.